Also ein mulmiges Gefühl hatte ich schon. Man hat eben auch die Geschosse gehört, also richtig laut sozusagen im Hintergrund. Wir waren aber mit vielen Menschen unterwegs, die sich alle relativ alltäglich verhalten haben. Die wussten, wie man in so einer Situation agiert. Und entsprechend habe ich mich eben auch verhalten. Und vor dem Hintergrund hatte ich jetzt auch keine Angst in dem Sinne.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Vor genau einem Monat musste sie eher unfreiwillig das Bonner Rathaus verlassen. Und auf die Frage, was machen Sie denn jetzt eigentlich, sagte die ehemalige Oberbürgermeisterin immer, erstmal nix. Ganz ruhig waren die letzten Wochen für sie jedoch nicht, denn erst vergangene Woche war sie in der Ukraine und hat sich in Kiew über die Situation auch der Bonner Partnerstadt Cherson informiert. Bewegende Wochen also für Katja Dörner. Herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
War diese Reise eigentlich länger geplant oder war die spontan, weil Sie gesagt haben, super, jetzt habe ich ja Zeit?
Also die war tatsächlich länger geplant. Im August war eine Delegation aus Cherson wieder hier in Bonn. Die sind ja jetzt schon zum zweiten Mal in Bonn gewesen und wir haben auch mehrfach Konferenzen zusammen in Deutschland besucht. Aber wir als Bonnerinnen, Bonner waren noch nie in Cherson. Und dann haben wir im August gesagt, nach der Kommunalwahl, wenn alles wieder ein bisschen ruhiger ist, dann werden wir auch mal nach Cherson reisen. Also seit spätestens August stand dieser Plan.
Da hatten Sie ja noch gedacht, da fahre ich als Oberbürgermeisterin hin, oder?
Genau, davon bin ich ausgegangen und vor dem Hintergrund bin ich auch sehr froh, dass das jetzt möglich war. Ich war mit Stadtdirektor Fuchs unterwegs und der neue Oberbürgermeister hat diese Delegationsreise auch begrüßt. Das ist nicht selbstverständlich und da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ach so, also Guido Deus wusste Bescheid, dass Sie diese Reise unternehmen.
Selbstverständlich, das war eine Delegationsreise der Stadt und das war natürlich mit ihm besprochen und das hat mich sehr gefreut, dass das möglich war.
Wieso ist er denn nicht mitgekommen?
Also da habe ich allergrößtes Verständnis für. In den ersten Wochen als Oberbürgermeisterin, Oberbürgermeister hat man so viel um die Ohren, dass man sicher keine Delegationsreise wohin auch immer unternehmen kann. Aber ich gehe davon aus, dass die Stadt weiter ganz fest an der Seite auch von Cherson steht und dass auch dann in der Zukunft Delegationsreisen in anderer Besetzung stattfinden werden.
Über genau diese Reise und auch die Situation vor Ort wollen wir sprechen. Ich habe Ihre Reise über Instagram so ein bisschen verfolgt. Sie haben ein bisschen was gepostet, was Sie dort unternommen haben, wen Sie getroffen haben. Allerdings erst, als Sie wieder zurück waren aus der Ukraine. Warum?
Also das war ein Sicherheitshinweis auch von den offiziellen Stellen. Die Situation in der Ukraine, ich glaube, das ist ja hinlänglich bekannt, ist weiterhin sehr, sehr gefährlich. Gerade in der Nacht, als wir auch nach Kiew gereist sind, hat es massive Luftschläge gegen die Hauptstadt der Ukraine gegeben. Und insofern war der Hinweis, sich möglichst gar nicht zum Ziel zu machen und derartige Hinweise, die haben wir natürlich sehr ernst genommen.
Sie haben es gesagt, das war Ihre erste Reise in die Ukraine. Man hat sehr, sehr viel natürlich über das Land, über den Angriffskrieg gelesen, gesehen, gehört. Mal ganz profan, haben Sie es so erwartet, das Land, auch die Hauptstadt?
Also wir sind ja tatsächlich sehr komprimiert einen Tag in der Hauptstadt gewesen. Und ich fand es wirklich in gewisser Weise auch skurril. Wir sind angekommen, da war Luftalarm. Da haben sich die Menschen unten im Hauptbahnhof aufgehalten. Im Hauptbahnhof war alles auch darauf ausgerichtet, dass Menschen sich bei Luftalarm in den Katakomben sozusagen aufhalten. Als der Luftalarm vorbei war, fand ein ganz normales Leben in dieser Stadt statt. Und diese Unterschiede, die fand ich schon auch, die muss man auch erstmal sozusagen verarbeiten. Tagsüber, wir waren auch beim Superwetter da, es war unheimlich viel los in der Stadt, die Menschen sind ihren Alltagsgeschäften nachgegangen und andererseits kam man an völlig zerstörten Gebäuden vorbei und ich denke, man kann da sehen, wie brutal tatsächlich die Situation in der Ukraine auch aktuell ist, wie aber Menschen auch ihr alltägliches Leben daran ausrichten und sich auch in gewisser Weise daran anpassen und ja auch anpassen müssen.
Als Sie angekommen sind und den Luftalarm gehört haben, Sie haben auch Drohnen in der Luft gesehen, haben Sie dann ein mulmiges Gefühl gehabt? Also haben Sie Angst gehabt?
Also ein mulmiges Gefühl hatte ich schon. Man hat eben auch die Geschosse gehört, also richtig laut sozusagen im Hintergrund. Wir waren aber ja mit vielen Menschen unterwegs, die sich alle, ich sag mal, relativ alltäglich verhalten haben. Die wussten, wie man in so einer Situation agiert. Und entsprechend habe ich mich eben auch verhalten. Und vor dem Hintergrund hatte ich jetzt auch keine Angst in dem Sinne.
Sie haben in Kiew auch den Vizebürgermeister von Cherson getroffen. Den kennen Sie ja schon. Sie duzen sich, glaube ich, auch. Vitali, der schon in Bonn war. Und die Partnerschaft besteht seit 2023, eine solidarische Partnerschaft mit Cherson, einer Stadt direkt an der Front. Also eine so gefährliche Stadt, dass Sie tatsächlich dort auch nicht hinreisen konnten, obwohl Sie gewollt hätten, oder?
Ja, das ist natürlich unser Wunsch gewesen und das ist auch der Wunsch unserer ukrainischen Freundinnen und Freunde gewesen, dass wir in unsere Partnerstadt fahren, nach Cherson. Die Situation in Cherson ist aber so dramatisch und gefährlich, gerade aktuell, dass völlig klar war, dass wir angesichts der Sicherheitssituation nicht nach Cherson fahren können. Man gefährdet ja auch die Menschen, die mit einem unterwegs sind und das kann man ja auch gar nicht verantworten. Und deshalb haben wir überlegt, was können wir machen, und dann fanden wir alle die Idee, dass wir uns in Kiew treffen und in Kiew uns auch mit Menschen treffen, mit Institutionen treffen, die von Kiew aus Cherson unterstützen. Das fand ich eine super Idee und das haben wir dann auch so umgesetzt.
Was hat Ihnen denn der Vizebürgermeister berichtet? Wie sieht es denn in unserer Partnerstadt aus? Wie ist die Lage das ist eine Stadt, ähnlich groß übrigens wie Bonn. Ich glaube, knapp 300.000 Menschen haben da mal gelebt. Ich glaube, es sind weit unter 90.000, 80.000 jetzt, die noch überhaupt dort sind. Wie ist die alltägliche Lage dort in Cherson?
Also Cherson ist alltäglich unter Beschuss. Das kann man auch nicht mit der Situation in Kiew vergleichen. In Kiew findet weiterhin ein alltägliches Leben statt. Das ist in Cherson nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Da haben tatsächlich ungefähr so viele Menschen gelebt wie in Bonn. Heute sind es noch 40.000 bis 50.000. Weiterhin fliehen auch Menschen aus Cherson weg nach Kiew, beispielsweise aufgrund der Beschusslage. Die Energieversorgung ist immer wieder dramatisch eingeschränkt. Es leben weiterhin auch Kinder, Familien in Cherson, aber beispielsweise eine alltägliche Beschulung, was bei uns ja völlig selbstverständlich ist, das ist da überhaupt nicht mehr möglich. Also es ist wirklich eine dramatische Situation und es ist extrem wichtig, dass wir auch von Bonn aus weiterhin darauf aufmerksam machen und für Unterstützung für die Menschen in Cherson werben.
Das ist ja auch schon passiert im Rahmen von Bonn hilft Cherson, sind, glaube ich, knapp 300.000 Euro schon gespendet worden, unter anderem für medizinische, technische Dinge, die man in Kliniken braucht, aber auch ausrangierte Feuerwehrfahrzeuge sind nach Cherson gekommen. Manche kann man gar nicht mehr benutzen, ne, weil sie von den Russen zerstört worden sind mitunter. Was ist dort wirklich vonnöten? Also was wird gebraucht?
Also es ist tatsächlich so, dass insbesondere Teile der Gerätschaften, die wir nach Cherson haben bringen können, mittlerweile zerstört worden sind. Wir haben finanziert durch die GIZ einen Pritschenwagen nach Cherson bringen können. Der ist leider auch nicht mehr einsatzfähig. Die Rettungsfahrzeuge, die wir überführen konnten, die Krankenwagen, sind großteils auch zerstört, nicht mehr einsatzfähig. Deshalb sind wirklich weiterhin Einsatzfahrzeuge, ob das jetzt von der Feuerwehr, Rettungswagen, aber auch beispielsweise Müllabfuhr, Busse, also quasi um die Infrastruktur in der Stadt am Laufen zu halten, das ist extrem wichtig, aber auch beispielsweise Hygieneartikel, Ausstattung für das Kinderkrankenhaus, das auch bombardiert worden ist. Also der Bedarf in Cherson ist wirklich sehr, sehr groß.
Und das, obwohl ich habe Zahlen jetzt gelesen, was das Thema Spendenbereitschaft und ehrlicherweise auch Empathie nachgelassen hat in Deutschland. Können Sie das nachvollziehen?
Also der Befund ist auf alle Fälle richtig. Das sieht man auch, was den Spendeneingang bei Bonn hilft Herson beispielsweise angeht. Das ist ja ein Projekt, das wir mit HELP zusammen machen, Hilfe zur Selbsthilfe, die ja ihren Sitz in Bonn haben und mit denen wir das zusammen machen, weil die eben schon Infrastruktur in der Ukraine hatten, als der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gestartet ist. Die ganze Thematik Ukraine ist aus dem Fokus der Öffentlichkeit stärker raus. Ich glaube, es gibt so eine gewisse Ermüdung auch, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dann gibt es neue Anlässe, sich mit der Ukraine auseinanderzusetzen. Jetzt beispielsweise der 28-Punkte-Plan von Trump. Und natürlich fragt man sich auch in der Öffentlichkeit, warum geht das nicht nach vorne? Warum gelingt es nicht, da zu einem Friedensabschluss zu kommen? Das ist natürlich auch sehr intensiv Thema gewesen zwischen unserer Delegation und der Delegation aus Herson. Selbstverständlich wünschen sich vor allem die Menschen in der Ukraine endlich Frieden nach so vielen Jahren krasser Kriegssituation.
Gerade dieser 24. Februar 2022, also mitten in Ihrer Amtszeit, wir haben uns hier gerade im Rheinland auf Karneval vorbereitet. Es war der Weiberfastnachtsdonnerstag, Start des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag? Und konnte man irgendwie absehen, was da auch lokal auf uns zukommt?
Also ich kann mich sehr, sehr gut an diesen Tag erinnern. Vor allem war ja die Tage vorher immer die Frage, greift Russland tatsächlich an? Und in der Breite haben ja damals auch Menschen, die sich sehr gut auskennen, das nicht für wahrscheinlich gehalten. Und umso krasser war, glaube ich, dann auch die Erkenntnis, das führt jetzt wirklich zu einer Kriegssituation, zu einem Krieg quasi mitten in Europa. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag. Wir haben an dem Abend dann, glaube ich, als eine der ersten Städte auch eine Mahnwache vor dem alten Rathaus gemacht. Und ich muss sagen, mir war sofort klar, dass das immense Auswirkungen auch auf unser Leben haben wird. Zum einen natürlich die Frage von Geflüchteten, zum anderen aber natürlich auch, ich habe mich als Bundestagsabgeordnete mit Nord Stream 2 und Energieversorgungsfragen beschäftigt und es war völlig klar, dass das mit Blick auf Gas und Gasmangellage etc. ein Riesenthema für uns alle wird.
Sie hatten in Ihrer Amtszeit ja durchaus ein paar außergewöhnliche Ereignisse, also Corona ist da natürlich zu nennen, aber auch die Ahrtalflut, die dramatische Haushaltslage, aber eben auch dieser russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. War das Thema, was rückblickend eigentlich den meisten Raum eingenommen hat?
Also Corona hat uns auch extrem beschäftigt. Uns hat als Stadt auch die Folgen der Ahrflut sehr beschäftigt, weil viele städtische Beschäftigte persönlich betroffen waren. Aber natürlich die Frage Unterbringung von mehr als 4000 Geflüchteten nach dem Angriffskrieg und die Energiesituation, Riesenthema während meiner Amtszeit. Und ich würde immer sagen, dass man einen Angriffskrieg und die Folgen für die Menschen sowohl in der Ukraine als eben auch mit Blick auf uns in der Stadt Bonn gar nicht mit der Frage einer Verkehrswende vergleichen kann, was die Dramatik angeht.
Ich habe mich gefragt, auch als ich Ihre Bilder da bei Instagram gesehen habe, wie oft haben Sie sich gefragt, als Sie dann da in der Ukraine waren oder auch mit dem Bürgermeister, Vizebürgermeister aus Cherson gesprochen haben, meine Güte, und wir zanken uns hier, ob die Adenauerallee 2- oder 4-spurig werden soll?
Also erstens mal sind die Probleme oder die Themen in der Bundesstadt Bonn für die Menschen in der Stadt wichtig und deshalb setzen wir uns darüber auseinander, das ist unser Alltag. Auf der anderen Seite relativieren sich solche Fragen natürlich extrem, wenn man in einem Land ist, wo die Stromversorgung nicht gesichert ist. Also wir sind in Kiew gewesen und abends gab es dann keinen Strom. Oder mal so ganz praktisch, wir waren in einem Café, haben uns da mit der Delegation aus Herson getroffen und ja, dann ging das Licht aus und dann hat die Dame, die da gearbeitet hat, ja, Strom ist weg, gibt jetzt erstmal keinen Kaffee. Und das ist ja etwas, was bei uns quasi unvorstellbar ist. Und dann so viele Tote. Wir sind auch auf dem Maidan gewesen, also auf dem zentralen Platz in der Ukraine. Und das hat mich wirklich sehr bewegt, weil da wirklich für jeden toten ukrainischen Soldaten, Soldatin eine kleine ukrainische Flagge aufgestellt ist. Da sind die Fotos der Toten. Die Menschen bringen da Kerzen hin, bringen Blumen hin. Und das hat, also es war eine riesige Fläche voller blau-gelber kleiner Fahnen. Und da muss ich sagen, diese Dimension so zu sehen, das hat mich wirklich sehr, sehr bewegt. Und das zeigt einfach, ja, was das für eine Dimension von Herausforderungen und Problemen sind, wo wir einfach keinen Vergleich hier bei uns in der Stadt haben, zum Glück.
Also mit Ruhe und Entspannung war es also erstmal nichts nach dem Ende Ihrer Amtszeit. Einen Monat lang ist es jetzt her, dass Sie das Rathaus verlassen mussten, gegen Ihren Willen. Vermissen Sie eigentlich schon irgendwas?
Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe keinen Abschiedsschmerz. Ja, selbstverständlich wäre ich gerne eine weitere Amtszeit Oberbürgermeisterin gewesen. Ich habe in den letzten 5 Jahren sehr viel gelernt, auch viel dazu gelernt, hatte sehr konkrete Pläne für die nächsten 5 Jahre, das jetzt nicht umsetzen zu können mit dem wirklich tollen Team, das ich auch in der Stadtverwaltung hatte. Das ist bitter, aber ich neige nicht dazu, mit Groll zurückzublicken, sondern ich gucke nach vorne und Sie haben es ja schon angedeutet, ich habe gesagt, bis Weihnachten mache ich einfach mal nichts. Das ist mir in den letzten Wochen gar nicht gelungen.
Wie es dann weitergeht, frage ich natürlich nachher auch noch, aber da warten wir noch einen Moment. Sie haben ja damals am Wahlabend gesagt, als Sie gewonnen haben, ich hätte nicht gedacht, dass die Bonnerinnen und Bonner schon bereit sind für eine grüne UB. Sie waren damals wirklich überrascht, oder, dass Sie gewonnen haben?
Absolut. Das hat mich wirklich überrascht. Ich meine, ich war auch die erste grüne Oberbürgermeisterin in Nordrhein-Westfalen. Ich war auch die erste weibliche grüne Oberbürgermeisterin überhaupt. Also ich glaube, das war schon ein großer Schritt für Bonn, aber auch über Bonn hinaus.
Aber warum sind die Bonner denn nach 5 Jahren grüner Oberbürgermeisterin offensichtlich nicht mehr bereit für eine grüne Oberbürgermeisterin? Also anders gefragt, was ist denn aus Ihrer Sicht schiefgelaufen?
Also ich glaube, dass es leider gelungen ist, ein Bild von mir auch in der Öffentlichkeit zu erzeugen, das sicherlich nicht der Wahrheit entspricht. Ja, das Motiv der Spalterin, Kompromisslosigkeit hat ja auch im Wahlkampf eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Wenn man tatsächlich sieht, wie ich in den letzten Jahren in Bonn Politik gemacht habe, das war immer darauf ausgerichtet, die Gesellschaft auch zusammenzuhalten. Wir müssen im Stadtrat immer Kompromisse machen. Das geht gar nicht anders und das ist auch gut so. Sicher haben wir auch das ein oder andere Projekt gemacht, das auf diese Geschichte eingezahlt hat. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt die eine Maßnahme, das eine Projekt gab, das zu dieser ja dann doch knappen Wahlniederlage geführt hat.
Man kann Ihnen ja zumindest auch nicht vorwerfen, dass Sie nicht das, was Sie vor der Wahl auch gesagt haben, auch tatsächlich angepackt haben und angefangen haben, genau diese Dinge umzusetzen. Das war ja auch nicht bei jedem OB so.
Genau, also ich habe vor der Wahl gesagt, was ich vorhabe zu tun und das habe ich auch umgesetzt. Und,
aber waren da vielleicht viele noch gar nicht bereit dazu? Also Sie sagten gerade, Sie hätten nicht gedacht, dass die Stadt bereit war für eine grüne OB, dann ist sie an der Macht sozusagen oder macht sie das, was sie vorher gesagt hat und dann sind alle doch irgendwie nicht so richtig bereit dafür?
Natürlich frage ich mich, hätte ich weniger Klimaschutz machen sollen, hätte ich weniger Verkehrswende machen sollen? Und ich würde ganz klar sagen, nein, weil die Herausforderungen beispielsweise mit den Folgen der Klimakrise, die gehen nicht weg, auch wenn man so tut. Und deshalb bin ich froh, dass wir die Weichen für diese Stadt gestellt haben, dass sie klimaneutral wird und dass wir uns hier in der Stadt an die Folgen der Klimakrise anpassen. Und ich hoffe sehr, dass dieser Fahrt, dass dieser Weg auch weiter verfolgt wird, weil es für die Menschen in der Stadt und für die Stadt Bonn unabdingbar ist.
Das ist ja Ihr Klimaplan, ne? Auf den Sie, glaube ich, besonders stolz sind in dieser Zeit, dass Sie den entwickelt haben. Diese Idee, mal klimaneutral zu werden bis 35, die kommt ja gar nicht von Ihnen, ne? Die haben Sie geerbt damals selber, aber Sie haben, ich glaube, 70 Maßnahmen auf den Weg gebracht, die jetzt umgesetzt werden sollen. Werden die denn umgesetzt? Also haben Sie die Hoffnung, dass der neue OB diesen Plan weiterverfolgt?
Also der Klimaplan ist sicher einer der großen Erfolge aus meinen 5 Jahren als Oberbürgermeisterin. Es ist extrem wichtig, dass wir auf diesem Pfad bleiben. Mein Eindruck ist nicht, dass es eine Mehrheit im Stadtrat dafür gibt, keinen Klimaschutz zu machen oder den Klimaplan größer zu verändern. Der Klimaplan ist ja vom Stadtrat beschlossen. Den habe ja nicht ich sozusagen aus dem 12. Stock im Stadthaus implementiert, sondern den hat der Stadtrat beschlossen und wir als Stadtverwaltung.
Aber gut, es gibt ja jetzt neue, also Mehrheiten, da kommen wir gleich mal dazu, aber es gibt ja zumindest neue Konstellationen. Das heißt, es muss ja nicht so bleiben.
Ja, ich habe aber die Hoffnung, dass es im Stadtrat keine Mehrheit dafür gibt, Klimaschutz abzuwickeln. Da bin ich ganz optimistisch und alles andere würde ich auch für fatal halten.
Sie haben gerade eben angedeutet, die politische Gegenseite hat Sie als ideologische Spalterin gezeichnet, dargestellt. Ist das eine Kampagne gewesen gegen Sie, würden Sie sagen?
Also es ist auf alle Fälle etwas gewesen, was sich über die Jahre hingezogen hat, diese Art von, ich sag mal in Anführungszeichen, Geschichte über mich zu erzählen. Und sie hat offensichtlich verfangen. Und da muss ich natürlich drüber nachdenken, wie das gelingen konnte.
Ja, aber ich höre irgendwie so wenig Selbstkritisches raus. Sie sagen, die anderen seien schuld, die hätten sie als Spalterin gezeichnet. Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen, also da habe auch ich einen Fehler gemacht?
Also ich glaube, ich hätte noch mehr in die Stadtgesellschaft die Notwendigkeit kommunizieren sollen und müssen, warum bestimmte Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, gut und richtig sind. Also ich glaube schon, dass ich besser hätte kommunizieren können. Ich bin aber weiter davon überzeugt, dass das, was wir gemacht haben, und das waren genau die Dinge, die ich vor der Wahl angekündigt habe, dass das auch der richtige Weg für die Stadt gewesen ist. Deshalb habe ich mich ja auch dafür eingesetzt, dass wir diesen Weg weitergehen können. Und dass der Rückenwind jetzt aus Berlin auch nicht unbedingt optimal gewesen ist, das ist, glaube ich, jetzt auch kein Geheimnis und diese Dinge sind eben zusammengekommen.
Wie verfolgen Sie denn jetzt aktuell eigentlich dieses Ringen um eine Ratsmehrheit? Also wie muss man sich das vorstellen? Sitzen Sie da zu Hause auf der Couch mit einer großen Packung Popcorn, schmunzelnd und sagen, so, jetzt wollen wir doch mal sehen, wie Guido Deus da eine Mehrheit hinkriegen möchte. Bislang hat er es ja noch nicht geschafft.
Nein, ich verfolge natürlich, was im Stadtrat passiert. Das ist ja klar. Ich bin weiterhin ein politischer Mensch, ein politisch interessierter Mensch. Aber ich werde jetzt sicherlich als ehemalige Oberbürgermeisterin nicht von der Seitenlinie kommentieren, was die jetzt aktiven Menschen tun. Ich hoffe, dass es möglich sein wird, zum Wohle der Stadt Mehrheiten für die wichtigen Themen, die ja auf der Hand liegen, ob das jetzt der Haushalt ist oder was auch immer, zu finden.
Aber schwingt da so ein bisschen Genugtuung mit, dass wir haben ja unser Duell beispielsweise auch hier gehabt und da hieß es von Guido Deus immer, lassen Sie mal das meine Sorge sein, ich werde schon Mehrheiten finden. Bislang hat das nicht geklappt.
Also Genugtuung ist das sicher nicht, aber es ist natürlich klar, wer solche Aussagen getroffen hat, lassen Sie das mal meine Sorge sein, der ist dann auch in der Pflicht, diese Probleme zu lösen und ja, er muss sich dann um seine Sorgen selber kümmern.
Sind es seine Sorgen dann?
Erstmal sind es seine Sorgen, aber leider muss man ja sagen, sind es unser aller Sorgen, weil eine Stadt handlungsfähig sein muss. Wir haben riesige Herausforderungen weiter in der Stadt, ob das die Folgen der Klimakrise sind, der Haushalt natürlich, aber auch die Frage, wie geht es weiter mit unseren Bühnen, mit der Oper beispielsweise. Also sehr, sehr viele Dinge, die entschieden werden müssen, die auch schnell entschieden werden müssen. Deshalb sind das unser aller Sorgen und ich hoffe, dass es zu einer guten Lösung kommt.
Schwarz-Grün hätte ja eine richtig stabile Mehrheit in Bonn. Würden Sie in Ihrer Partei raten, ich meine, Sie sind selber jetzt nicht mal mit dem Rat, aber würden Sie Ihrer Partei raten, vielleicht auf die CDU zuzugehen und Ihnen es vielleicht dann wieder ein bisschen leichter zu machen, mit den Grünen zusammenzugehen?
Also Guido Deus und die CDU haben eine Kooperation und eine Zusammenarbeit mit den Grünen klar ausgeschlossen, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch danach. Also selbst danach ist der Oberbürgermeister bei dieser Haltung geblieben. Deshalb sehe ich da aktuell jetzt wenig Handlungsspielraum für meine Partei.
Klingt jetzt erstmal nach einer klaren Blockade-Opposition, würde ich sagen. Was ist denn, wenn er, das hat er ja vor, projektbezogene Mehrheiten suchen möchte? Und es gibt ein Projekt, wo Sie sagen als Grüne, Mensch, das ist eine so pfiffige Idee, die hätte ja sogar von uns kommen können. Stimmen Sie dann mit oder blockieren Sie dann trotzdem? Also Sie sind ja nicht im Rat, aber Ihre Partei.
Also ich bin nicht im Stadtrat, deshalb kann ich diese Frage schlecht beantworten.
Nee, aber das habe ich jetzt
aber
so
da gehe ich nicht von aus. Ja, das so ist es ja auch in den letzten Jahren im Stadtrat gewesen. Beispielsweise große Vorhaben wie der Auszug aus dem Stadthaus und die Renovierung des Stadthaus sind immer Dinge gewesen, die in einem breiten Konsens nach vorne gebracht worden sind. Deshalb gehe ich davon aus, dass es auch gemeinsame Abstimmungen gibt. Kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen.
Weil die Problematik in den Räten generell in NRW hat man nach der Kommunalwahl gesehen, die Zerfaserung, die Zersplitterung der Räte ist ja enorm. Also wir haben, glaube ich, jetzt 9 oder 10 Gruppen im Stadtrat sitzen, zum Teil nur mit einer oder zwei Abgeordneten. Ist das aus Ihrer Sicht auch jetzt rückblickend eine Gefahr, dass man solche Städte wie Bonn gar nicht mehr regieren kann?
Also ich sehe diese Zerfaserung schon mit großer Sorge. In anderen nordrhein-westfälischen Städten ist das übrigens noch dramatischer als in Bonn, wo dann einfach die Aufgabe, die unterschiedlichen Interessen irgendwie zu einem Kompromiss zusammenzuführen, extrem schwierig ist. Bis fast unmöglich. Also es hat ja in Nordrhein-Westfalen auch immer eine Diskussion gegeben über eine Art von Sperrminorität, also wie wir sie ja genau da auch eine Hürde einzuziehen. Das ist ja bis dato verfassungsrechtlich nie sauber umzusetzen gewesen. Ich habe das persönlich immer befürwortet, ja, mit Blick auf die Funktionsfähigkeit von Räten. Und wir sehen ja jetzt, wie schwierig es ist.
Hat sich Ihr Sohn eigentlich schon daran gewöhnt, dass Sie zurzeit so wahnsinnig viel zu Hause sind?
Ja, ich glaube, der findet das auch ganz gut. Ja. Und das ist ja auch schön.
Wie lange ist das denn noch so? Sie haben gesagt, bis Ende des Jahres wollen Sie sich ein bisschen Zeit geben, auch mal zur Ruhe zu kommen nach diesen wirklich anstrengenden Jahren. Das muss man ja auch durchaus sagen. Haben Sie sich schon sortiert?
Also ich hatte tatsächlich in den letzten Wochen viel mehr um die Ohren, als ich das mir vorgenommen hatte. Aber es ist natürlich auch schön, weiter unterwegs zu sein und weiter was bewirken zu können. Ich werde nach Weihnachten entscheiden, wie es mit meinem Leben weitergeht. Und vorher werde ich auch da keine Aussagen zu tätigen.
Muss man sich das vorstellen wie bei so einem Fußballprofi, dass jetzt eigentlich schon 5 unterschriftsreife Verträge bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegen und Sie überlegen jetzt noch so ein bisschen und sagen, ah doch, das klingt interessant, das mache ich. Wie viel sind denn viele auf Sie zugekommen? Headhunter, Firmen, Unternehmen, Behörden, Politik?
Also ich habe ja gesagt, dass ich mich zu solchen Fragen nicht äußere. Und
das war doch sehr, es war ja, wirklich so schön allgemein formuliert, dass Sie da...
Das ist ja das Privileg, nicht mehr Oberbürgermeisterin zu sein, dass man nur noch die Fragen beantworten muss, die man beantworten möchte.
Okay. Dann ganz anders, weil das kann ja wirklich jeder Mensch beantworten. Was ist denn so Ihr Traumjob? Also was wäre denn wirklich Ihr absoluter Traum? Dass man jetzt nochmal wirklich sagt, ich habe jetzt hier stressige OB-Zeit gehabt. Wie kann es denn gestalterisch weitergehen?
Also was für mich sehr klar ist, dass ich nicht wieder in ein so krasses Hamsterrad möchte wie als Oberbürgermeisterin. Ich bin ja 11 Jahre Bundestagsabgeordnete gewesen und auch Bundestagsabgeordnete sind extrem involviert, haben super viel zu tun. Aber in der Oberbürgermeisterei kam da nochmal eine große Schippe drauf und da beneide ich auch keinen Oberbürgermeister, keine Oberbürgermeisterin drum und spreche da auch sehr gerne drüber, wie viel eigentlich Menschen auf der kommunalen Ebene in solchen Spitzenämtern tatsächlich zu tun haben, wie viel Verantwortung sie haben, wie viel sie eingebunden sind. Und ich glaube, dass das mehr Wertschätzung verdient für alle Menschen, die sich in diesen Spitzenämtern auf der kommunalen Ebene engagieren.
Zumal Sie gesagt haben, ich meine gerade auch Sie haben wirklich viel erlebt, auch was Anfeindungen angeht etc., dass Sie sich echt ein dickes Fell angeschafft haben, obwohl Sie das eigentlich gar nicht wollen, weil ein dickes Fell ja auch immer dazu führt, dass man bestimmte Emotionen aber auch nicht mehr an sich ranlässt, oder?
Das stimmt, also das ist schon ein Spagat. Wenn man sich aber anschaut, insbesondere in Social Media, die Angriffe, auch gegen mich in den letzten Jahren, aber eigentlich fast gegen alle Personen, die sich für irgendetwas engagieren, das ist schon mittlerweile komplett inakzeptabel. Und wenn man da nicht Abstand zu hat, dann kann man so einen Job wie Oberbürgermeisterin nicht machen. Und trotzdem darf man diese Art, wie Menschen im Internet miteinander umgehen, beziehungsweise bestimmte Menschen, andere Menschen behandeln, das darf man nicht akzeptieren, weil das, glaube ich, bei vielen auch dazu führt, dass sie sich nicht mehr engagieren. Also wir erleben ja gerade, das jetzt wieder gelesen, dass Bürgermeister aus Kommunen, ich glaube im Süden war das jetzt, zurückgetreten sind und gesagt haben, sie machen das nicht mehr aufgrund der Anfeindungen. Und das muss uns als Demokratinnen und Demokraten natürlich extrem alarmieren.
Von der Skala von 1 bis 10, wie viel Bock haben Sie also noch auf Politik?
Leider zu viel. Deshalb würde ich sagen 8.
Ernsthaft? Okay. Also die Chance, dass wir Sie doch in einem politischen Amt wiedersehen, ist da.
Das wollte ich damit nicht sagen, aber ich bin natürlich bin immer ein politischer Mensch gewesen seit meiner Jugend und das legt man natürlich nicht ab, weil man als Oberbürgermeisterin nicht wiedergewählt wurde.
Okay, dann damit der versprochen letzte Versuch. Wir werden Sie also im kommenden Jahr in einem Amt oder in einer Funktion wiedersehen, wo es sich lohnen würde, mit Ihnen nochmal ein Interview zu führen.
Das auf alle Fälle.
Dann bedanke ich mich jetzt erst einmal für dieses. Katja Dörner, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.